das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Ein einst so blühendes und gesundes Land wie der Libanon kann es jetzt aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Aus dutzenden Ländern kommt Hilfe für Beirut, auch aus Deutschland. Und es ist wie in jeder Not, in jeder Bedrängnis. Sie legt das Beste und das Schlechteste frei. Auch in der Stadt, in der sie jetzt gemeinsam Trümmer wegräumen und Obdachlose aufnehmen und immer noch hoffen, dass Überlebende zu finden sind, zwei Tage nach der Explosion. Die Menschen im Libanon wenden sich einander zu und sie wenden sich endgültig ab von den politisch Verantwortlichen. Alexander Stenzel.
Mit bloßen Händen räumen sie den Schutt weg. Keine Aufräumkommandos, keine Maschinen. Staatliches Versagen könnte nicht offensichtlicher sein. Vor allem junge Menschen sind im Einsatz und helfen. Ich habe dieses Land noch nie so zerstört gesehen. Wir sind hier nicht organisiert, aber wir kommen zusammen, um das Land von der Korruption und den Dieben zu reinigen. Auch für die vielen, die alles verloren haben, gibt es wenig Unterstützung. Sie sind da und helfen. Der Staat ist unsichtbar. Wir übernehmen die Rolle des Staates, der sich kümmern müsste, sauber machen müsste, Nahrungsmittel und Wasser an die Betroffenen verteilen müsste. Wir übernehmen diese Rolle und geben unser Bestes, diesen Leuten zu helfen. Solidaritätsbesuch heute in den Straßen von Beirut. Frankreichs Präsident Macron ist gekommen. Neben der Zerstörung sieht er auch viele Menschen, die wütend sind auf ihre Regierung. Manche fordern ihn sogar auf, der libanesischen Regierung kein Geld mehr zu geben, weil sie korrupt sei. Ich bin da und es ist meine Pflicht, euch zu helfen, um euch Medikamente zu bringen. Die Unterstützung, damit ihr euch ernähren könnt und es euch hilft beim Wiederaufbau. Hier im Hafen von Beirut kam es zur Mega-Explosion, die große Teile der Stadt verwüstete. Auch Präsident Macron will, wie so viele Bürger Beiruts, wissen, wie es so weit kommen konnte. Warum waren 2750 Tonnen Ammoniumnitrat 6 Jahre hier gelagert? Etwas läuft schief im Staate. Macron erneuert seine Forderung nach einem tiefgreifenden politischen Wandel. Die Korruption bekämpfen, eine Energiereform, um die Stromausfälle zu bekämpfen, mit denen libanesische Männer und Frauen konfrontiert sind. Bekämpft auch den Mangel an Transparenz im Bankensystem. Mona El Hayat hat mit dem libanesischen System abgeschlossen. Die Explosion hat aus ihrer Eigentumswohnung Schrott gemacht. Ihre beiden Kinder wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie liebt ihr Land, aber eine Zukunft sieht sie nicht. Ich hätte mir gewünscht, im Libanon zu bleiben, aber nach dem, was passiert ist, überlegen wir natürlich, auszuwandern. So wie Mona denken inzwischen viele junge Menschen. Denn sie glauben nicht, dass der Staat ihnen helfen kann und überhaupt helfen will. Viele wollen gehen. Keine guten Aussichten für die Zukunft des Libanon.
Tja, wie soll dieses Land das Unglück bewältigen? Darüber will ich sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Bente Scheller. Sie hat 7 Jahre lang das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut geleitet. Guten Abend, Frau Scheller.
Guten Abend.
Beginnen wir mal mit der Ursachenforschung bei dem Unglück. Angeblich hat die Hafenbehörde wiederholt gewarnt, dass diese explosive Chemikalie dort lagert, aber die Regierung habe nichts unternommen. Ist das nachvollziehbar für Sie?
Ich kann es mir durchaus vorstellen. Einerseits mahlen die Mühlen im Libanon immer sehr langsam. Vieles wird auch vernachlässigt. Andererseits ist aber auch vorstellbar, dass man sich einfach nicht einigen konnte. Was soll eigentlich mit dieser gefährlichen Fracht passieren? Wer soll von ihrem Verkauf möglicherweise profitieren? Da gibt es verschiedene Szenarien, aber vorstellbar ist es beides.
Also man hat nicht nur geschlampt, sondern die Gefahr in Kauf genommen.
Ja, denn es konnte keinem verborgen bleiben, dass das ein wirklich gefährlicher Ort ist, um genau so etwas zu lagern neben dem größten Getreidespeicher des Landes im Hafen. Das war wirklich ein offenes Geheimnis, dass hier eine Gefahr lauerte für die Regierung.
Die Regierung hat jetzt eine Untersuchungskommission eingesetzt. Glauben Sie, dass die Ermittler freie Hand haben?
Das ist schwer vorstellbar, denn der Libanon ist ein Staat, in dem verschiedene politische Parteien die Macht unter sich aufgeteilt haben. Sie sind voneinander abhängig, sie achten darauf, dass dieser Konsens auch nicht gestört wird. Und da ist es sehr schwierig, solche Fälle tatsächlich aufzuklären.
Der Hafen ist ja der wichtigste Umschlagplatz für alles im ganzen Land, was die Menschen im ganzen Libanon brauchen. Dieser Hafen ist jetzt komplett zerstört. Was heißt das für die nächsten Wochen?
Zum Glück gibt es noch einen weiteren Hafen, und zwar im Norden in Tripoli, aber der ist deutlich kleiner. Das heißt, es wird wirklich schwierig mit der Versorgung. Das wichtigste Beispiel dessen, was vielleicht fehlen wird, ist Diesel. Diesel für die Generatoren, die den Strom produzieren. Die Stromproduktion ist essentiell, zum Beispiel dafür, dass Wasser gepumpt wird. Und da sehen wir schon, es können wirklich große Probleme auf den Libanon zukommen. Nahrungsmittelunsicherheit und die Versorgung mit medizinischen Gütern, die knapp werden könnten, das ist natürlich auch auf der Liste.
Wieso findet diese Regierung nicht aus der Krise heraus? Wir berichten ja seit Monaten über die Proteste im Land, den Ruf sogar nach einer Revolution. Wieso findet diese Regierung über Jahre keinen Weg aus der Misere?
Nun, im Bürgerkrieg, der wurde beendet dadurch, dass die verschiedenen politischen Akteure gesagt haben, es gibt keinen Sieger, aber auch keine Besiegten. Sie haben versucht, sich zu arrangieren, und die Warlords, die damals an der Macht waren, die herrschen eigentlich noch heute oder deren Familien. Und da ist ganz schwer ranzukommen. Hier gilt im Prinzip, wer sich als erstes bewegt hat, verloren, und deswegen halten sie an der Macht fest. Deswegen haben wir bis jetzt auch keine Rücktritte in dieser Katastrophe gesehen.
Liegt denn da vielleicht der Ausweg? Wo ist für Sie der Ausweg aus der Misere?
Ich fürchte, das wird schwierig. Wir haben in der Zivilgesellschaft wirklich maßgebliche Kräfte, die auf die Straße gegangen sind, die mobilisiert haben und alternative Pläne vorgelegt haben. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass die Regierung da in irgendeiner Weise reagiert, darauf eingeht. Und deswegen fürchte ich, haben wir im Moment keinen wirklich guten Ausweg.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Bente Scheller. Danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Und Sie können für die Menschen in Beirut spenden beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Libanon. Spendenkonto.de 53 200 400 600 200 400 600 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Heute ist der 192. Tag, den wir in Deutschland erleben mit dem Coronavirus. Ende Januar hatten wir offiziell den ersten Fall. Seit 192 Tagen also sind wir im Krisenmodus, jetzt wieder etwas intensiver. Denn ab übermorgen müssen sich alle testen lassen, die einreisen aus einem Gebiet, das dem Robert-Koch-Institut riskant erscheint, virologisch gesehen. Wir zeigen Ihnen gleich im Deutschland-Trend, wie gut das ankommt bei den Deutschen. Diese Pflicht, als bräuchten wir einen Staat, der uns zur Ordnung ruft nach fast 200 Tagen mit dem Virus. Juli Kurz.
Es ist Sommer, es ist sonnig. Es ist Zeit, die Seele baumeln zu lassen. War sonst noch was? So peu à peu verflüchtigt er sich, der Gedanke an das unbehagliche C-Wort Corona.
Ich denke gar nicht dran.
Gar nicht dran?
Nee, gar nicht.
Naja, also man denkt halt schon so daran, die Masken und sowas zu tragen. So. Aber so, wenn man so privat unterwegs ist, dann vergisst man es manchmal auch.
Ja. Abstandsregeln, Maskenpflicht, irgendwie wichtig, aber dann irgendwie auch nicht so. Das nimmt auch der Psychologe Klaus-Christian Carbon wahr. Nachlässigkeit, weil die Bedrohung nicht mehr so akut scheint.
Dann schafft das eben das Klima, mein Gott, ich kann vielleicht die Grenzen doch ein bisschen ausloten und dann nehme ich mal die Maske ab, dort wo es eigentlich notwendig wäre. Dann sieht das jemand, es kommt zu einer Erosion, einer Lawine von tatsächlich Nichtträgerinnen und Trägern.
Und derweil steigen die Zahlen weiter. Heute meldet das Robert-Koch-Institut über 1000 neue Corona-Fälle, zum ersten Mal seit Anfang Mai. Nervosität im Regierungsviertel. Der Gesundheitsminister mahnt in einer spontanen Pressekonferenz.
Corona in Schach zu halten, das ist ein Langstreckenlauf. Und es ist ein Teamspiel. Es geht nur gemeinsam.
Man beobachte derzeit viele kleine Ausbrüche im Land. Und dann sind da noch die Reiserückkehrer aus dem Ausland. Seit dem Wochenende kann man sich wie hier am Flughafen Frankfurt freiwillig testen lassen. Ab Samstag ist der Test verpflichtend für Rückkehrer aus Risikogebieten. Bis zu 3 Tage nach Einreise ist ein Test kostenlos.
Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist. Aber ich finde, es ist ein zumutbarer Eingriff.
Wer sich nicht rechtzeitig testen lässt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Hart bestrafen, auch bei Nicht-Einhalten der Hygieneregeln wie der Maskenpflicht. Klar findet der Arbeitsminister, das alles sei ja nun mal kein Spaß.
Es gibt ja schon Bundesländer, die Sanktionen haben. Und mein Eindruck ist, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Maskentragens zunimmt, gerade angesichts der Gefahren, die wir in anderen Ländern sehen. Und im Zweifelsfall muss das auch hart sanktioniert werden.
Sanktionen, Strafen, mit der mancherorts gefühlten sommerlichen Leichtigkeit hat das wenig zu tun. Es bleibt eben, ob man will oder nicht, ein Sommer mit dem unbehaglichen C-Wort.
Ja, wie groß ist dieses Unbehagen? Friederike Hofmann in Köln hat den aktuellen Deutschland-Trend dazu. Das ist reiner Zufall, dass wir heute rot beide mögen. Wie blicken die Deutschen gerade auf die Corona-Situation im Land?
Die Sorge vor Ansteckung mit dem Coronavirus steigt nicht im selben Maße wie die Infektionszahlen, von denen wir heute gehört haben. Das zeigt sich insbesondere, wenn wir mal auf die längerfristige Kurve anschauen. Im März, als die ersten Maßnahmen, was Corona angeht, kamen, da waren 55% der Befragten in Sorge, dass sie oder ihre Familie sich möglicherweise mit dem Coronavirus anstecken können. Zum nächsten Mal haben wir das dann im Mai gemessen, da waren es 25%, im Juni 24%, also ein ähnliches Niveau. Und jetzt im August sind es 28%, also auch hier ein ähnliches Niveau. Also die Sorge ist relativ gering über einen längeren Zeitraum. Was wir aber schon merken, ist, dass die Sorge vor den Konsequenzen des Coronavirus deutlich werden. Zum Beispiel die Sorge vom Verlust des Arbeitsplatzes. Da merken wir eine deutliche Zunahme.
Wenn man sich so die Demos vom vergangenen Wochenende ansah, dann konnte man das Gefühl haben, die Kritik an den Corona-Maßnahmen nehmen zu. Ist das so?
Wenn man sich das auf die Gesamtbevölkerung bezogen angeht, nein. Es ist wirklich ein kleiner Teil, der die Corona-Maßnahmen fundamental ablehnt. Ein großer Teil der Bevölkerung steht dem eher positiv gegenüber. Wir wollten wissen, wie die Corona-Maßnahmen eingeschätzt werden. Und da sagen 28% der Befragten sogar, die gehen nicht weit genug. Ein großer Teil, 59%, sagen, die Corona-Maßnahmen sind ausreichend. Und diese kleine Gruppe, das sind 11% der Befragten, die sagen, die Corona-Maßnahmen gehen zu weit. Deutlich kritischer wird in der Bevölkerung aber gesehen, wie Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen geahndet werden. Und da ist ganz interessant, mal auf die Zahlen zu gucken. Da sagen nämlich 46%, die Strafen gehen nicht weit genug. Also doch fast die Hälfte der Bevölkerung, also ein großer Teil. 36% sagen, die Maßnahmen sind ausreichend. Und ein kleiner Teil, 11%, sagen, die Strafen gehen zu weit. Ein ähnliches Bild zeigt sich übrigens bei den Kontrollen. Auch da wünscht sich ein großer Teil der Bevölkerung, dass stärker kontrolliert wird.
Gerade haben wir es im Film gesehen. Ab Samstag gilt die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Wie finden die Bürger die?
Wir haben ja gerade eben schon gesehen, wie Maßnahmen grundsätzlich gegenübergestanden wird. Und die Testpflicht für Reiserückkehrer, die toppt wirklich alles. 93% finden eine solche Testpflicht richtig. Also wirklich fast die gesamte Bevölkerung. 7% finden eine solche Testpflicht falsch. Allerdings geht es ja darum, wer den Test bezahlen muss. Und da ist die Kostenübernahme durch den Staat nicht ganz so positiv gesehen wie die Testpflicht an sich. 39% finden es richtig, dass der Staat die Kosten für die Testpflicht übernimmt. 57% finden das falsch. Also Testen wird auf jeden Fall positiv gesehen. Dass die Allgemeinheit das bezahlen muss, nicht ganz so positiv.
Danke, Friederike, für den Moment. Wir sprechen uns gleich nochmal, wollen jetzt aber erst einmal hören, was Hanni Hüsch aus unserem Hauptstadtstudio denkt über die Pflicht jedes Einzelnen, sich testen zu lassen oder Masken zu tragen. Der Kommentar.
Ob wir das, was da auf uns zurollt, eine Delle oder schon eine zweite Welle nennen, geschenkt. Panik ist eh der falsche Ratgeber. Mehr Wachsamkeit, Vor- und Rücksicht, das muss das Rezept sein. Und mehr Kontrolle. Etwa wenn sich Maskenmuffel in Bus und Bahn prustend unter uns mischen. Es gibt keine Blaupause für die perfekte Pandemiebekämpfung, leider. Nur eine Anzahl von Bausteinen und nicht jeder gefällt jedem. Aber bei der Maskenpflicht muss gelten, bis zum Beweis der Nutzlosigkeit ist sie ein entscheidendes Mittel der Gegenwehr. Die vom Gesundheitsminister jetzt verordnete Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ist ein weiterer Baustein. Endlich kommt er. Er hilft, Infizierte früh zu identifizieren. Das nützt uns allen, kostet uns schließlich auch alle. Totale Kontrolle aber ist nicht möglich. Es bleibt die Restverantwortung des Einzelnen. Wer sich seiner Verantwortung widersetzt, gegen Quarantänevorschriften verstößt, handelt zutiefst unsozial und muss das empfindlich spüren. Aber jetzt auf alle Risikoreisenden mit dem spitzen Stinkefinger zeigen? Nee. packen wir uns an die eigene Nase, vorzugshalber an die unter der Maske. Die meisten Infektionen ereignen sich immer noch hierzulande, bei ausgelassenen Feiern und, ärgerlich genug, immer noch hinter Fabriktoren in prekären Arbeitsverhältnissen. An diesem wunderbar lauen Sommerabend möchte auch ich das vermaledeite Virus hinter mir lassen. Geht nicht, es ist morgen noch da. Dass es nicht noch einmal zu einem Lockdown führt, liegt auch an uns. Aha, fragen Sie. Aha, sage ich. Abstand, Hygiene, Atemschutz.
Die Meinung von Hanni Hüsch. Und wir kommen nochmal zurück zu Friederike Hofmann und zu den Meinungen der Deutschen, die bislang ja mehrheitlich hinter der Regierung in dieser Corona-Krise stehen. Bleibt das so?
Ja, absolut. Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben wir den absoluten Rekordwert bei der sogenannten Regierungszufriedenheit gemessen. 64% der Befragten sagen, dass sie mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das ist schon ein sehr beachtlicher Wert. Und da gibt es einen Profiteur, nämlich die Union. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 38% plus 1 Prozentpunkt im Vergleich zum Vormonat. Die SPD 15% minus 1 Punkt. Die AfD käme auf 11 plus 1 Prozentpunkt. Die FDP auf 6 plus 1 und die Linke unverändert auf 7. Größte Bewegung gibt es bei den Grünen. Die verlieren im Verhältnis zum Vormonat 2 Punkte und kämen auf 18%. Und alle Zahlen und Analysen gibt es wie immer auf tagesschau.de.
Vielen Dank, Friederike Hofmann.
Danke.
Und da wir eben mit Friederike über Ängste sprachen, die, über die wir jetzt sprechen, haben die meisten von uns verdrängt. Dass die Menschheit unsere Erde komplett pulverisieren könnte binnen weniger Minuten. Weltweit liegen dafür immer noch mehr als 13.000 Atomsprengköpfe bereit, einige auch auf deutschem Territorium. Und fast jeder davon ist 10-mal zerstörerischer als die Bombe, die Hiroshima ausgelöscht hat. Die Schläge der Glocke im Friedenspark um 8.15 Uhr, zur gleichen Zeit wie damals die Detonation. Diese Glockenschläge sollen auch eine Mahnung sein, endlich den Overkill zu beenden. Bald werden die letzten Zeitzeugen verschwunden sein, die wissen, was Nuklearwaffen anrichten können. Also muss eine neue Generation das Gedächtnis bewahren. Uwe Schwering hat einen der letzten Überlebenden getroffen und die jungen Leute hören ihm zu.
Hiroshimas Friedensdenkmal, der Fluss Motoyasu, der Friedenspark. Jetzt Grünanlage, früher das Zuhause von Tokusu Hamai. Ein eigener Stadtteil, ausgelöscht an jenem 6. August. Allein hier verglühten, verbrannten, verdampften mehr als 4000 Menschen. Darunter auch Hamais Familie. Vater, Mutter, zwei Geschwister. Sie verstecken sich nur, denke ich, weil ich nicht glauben kann, dass sie tot sind. Ich halte Ausschau nach ihnen. Für mich ist das kein Friedenspark, sondern ein Friedhof. Wenn ich dort Leute sehe, dann ist mir, als würden sie auf den Köpfen meiner Eltern und Geschwister herumtreten. Hamai ist 11, als Little Boy Hiroshima atomisiert. Der Junge hält sich bei seinem Onkel auf 13 Kilometer entfernt. Um 8.16 Uhr sieht er den Blitz, spürt die Detonation, dann steigt die Pilzwolke auf in den blauen Morgenhimmel. Davon soll Hamai heute erzählen. In einer öffentlichen Gesprächsreihe. Lange konnte er nicht über die Bombe reden. Die Familie tot, die Katastrophe in Japan ein Tabu. Die Überlebenden stigmatisiert. Doch das hat sich geändert. Ich weiß noch gar nicht, über was wir sprechen. Ein Drehbuch gibt es nicht. Der Gastgeber, Hiroki Ishikawa. Eigentlich Sänger, Musiker, Produzent. Aber auch sein Großvater hat den 6. August 1945 nie erwähnt. Also lässt er andere reden. Er will's wissen. Titel seines Talks: Zeitzeugen der Atombombe. Heute Folge 178. Sonst vor Publikum, wegen Corona, nur online. Wenn ich ins Museum gehe, dann gibt's da Dinge, die mich nicht wirklich erreichen. Aber in diesen fast familiären Gesprächen hier erfährt man sehr gute und wichtige Details. Und diese Events geben sie dann weiter. 2 Stunden Livestream für den Frieden und gegen den Krieg. Und eine Überraschung. Hamais Fotos gibt es jetzt originalgetreu nachkoloriert. Projekt einer jungen Frau, die er vor 4 Jahren kennengelernt hat. So wird Geschichte noch lebendiger. Die Gelegenheit, direkt mit Betroffenen zu sprechen, wird bald verschwinden. Die Farbfotos sollen Erinnerungen greifbar machen und dazu ermuntern, sie zu teilen. 2 Tage nachdem der Himmel Feuer fing, findet Toksu Hamai in den Trümmern die Wanduhr aus dem Friseurgeschäft seines Vaters. Die Uhr liegt heute im Friedensmuseum von Hiroshima. Ein Geschenk. Hamais Beitrag gegen das Vergessen.
Zurück nach Deutschland und Fragen an den Rechtsstaat. Berlin-Neukölln hat eine Serie von Anschlägen erlebt, die offensichtlich politisch motiviert waren. Mehr als 70 Fälle. Das reicht von Morddrohungen auf Hauswänden bis zu Brandstiftungen, bei denen Autos in Flammen aufgehen. Und fast immer hat es Menschen getroffen, die sich engagieren gegen Rechtsextremismus. Ab 2016 ging das so, nur die Ermittlungen kamen nie voran. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
Nach der Anschlagsserie mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund hat die Berliner Generalstaatsanwältin jetzt die Ermittlungen an sich gezogen. 2 bislang mit den Fällen befasste Staatsanwälte wurden versetzt, darunter ein langjähriger leitender Staatsanwalt für politisch motivierte Delikte. Es steht der Verdacht im Raum, dass er befangen sein könnte und nicht neutral ermittelt hat. Polens Präsident Duda ist vor der Nationalversammlung für eine 2. Amtszeit vereidigt worden. Viele oppositionelle Abgeordnete blieben der Veranstaltung aus Protest fern oder erschienen in regenbogenfarbener Kleidung. Sie werfen dem nationalkonservativen Politiker vor, sexuelle Minderheiten zu diskriminieren und die Verfassung zu missachten. Duda hatte im Juli knapp die Stichwahl gegen den liberal-konservativen Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, gewonnen. Der Dieselskandal bei Audi zieht immer weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen 4 weitere Ex-Manager des Konzerns erhoben. Sie wirft ihnen Betrug, Falschbeurkundung und strafbare Werbung vor. Neben anderen deutschen Autobauern soll auch Audi eine Software eingebaut haben, welche die Abgaswerte auf dem Prüfstand hatte sinken lassen. Gegen Ex-Audi-Chef Stadler und andere Manager laufen bereits Verfahren. Die Lufthansa droht trotz der milliardenschweren Staatshilfen mit betriebsbedingten Kündigungen. Angesichts der Verluste durch die Corona-Krise seien harte und schmerzhafte Einschnitte nötig, so Konzernchef Spohr. Mehr dazu von Markus Görne.
Nachdem nun auch das 2. Quartal einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro ausweist und eine schnelle Erholung im Luftverkehr nicht in Sicht ist, kommen sie nun wohl, die betriebsbedingten Entlassungen. Nicht nur die Beschäftigten der Lufthansa sind alleine von dieser Schreckensnachricht betroffen, die gesamte Luftfahrtbranche leidet. Neben dem Abbau von 22.000 Stellen bei der Lufthansa, der Kündigungen mit einschließt, baut auch der Betreiber von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main bis zu 4.000 Stellen ab. Und auch die Flugzeugbauer sind betroffen. Airbus streicht weltweit etwa 15.000 Stellen. Lufthansa-Chef Spohr sagte, keine einzige Airline der Welt käme ohne Entlassungen aus. Die Lufthansa muss dringend sparen. Die Kosten waren zuletzt doppelt so hoch wie die Einnahmen.
In der Fußball-Europa League ist es mit der erhofften Aufholjagd von Frankfurt nichts geworden. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Basel unterlag die Eintracht mit 0:1 und ist damit ausgeschieden. Zuvor konnte sich Leverkusen gegen Glasgow durchsetzen und steht jetzt im Viertelfinale der Europa League.
Kein besonders schönes Spiel, doch auch ein mageres 1:0 reichte Bayer-Trainer Peter Bosch und der Werkself zum Einzug in die Runde der letzten 8. Mit einem 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel war Leverkusen in die Partie gegangen. Doch so treffsicher wie noch im März war Bayer diesmal nicht. Reihenweise ließen sie gute Chancen liegen, wie etwa Kai Havertz. Das Team von Glasgow-Trainer Steven Gerrard über 90 Minuten viel zu passiv, um Leverkusen gefährlich werden zu können. Arangis mit diesem gut getimten Pass auf Moussa Diaby. 1:0 für Leverkusen kurz nach der Pause. Wenigstens einmal zahlte sich die Überlegenheit der Rheinländer aus. Wenig treffsicher, aber ungefährdet qualifiziert sich Leverkusen für das Viertelfinale der Europa League und trifft dort am kommenden Montag auf Inter Mailand.
Alle reden über die Hitze. Wir reden über das Skifahren. Es gibt mehrere Gebiete auf der Welt, in denen ist jetzt Hochsaison für alle, die Abfahrten lieben und Slalom. In Norwegen ist der Nationalpark Folgefonna besonders beliebt im Südwesten, eine der größten Gletscherregionen Europas, mit viel Schnee, auch im August. Aber so viel wie in diesem Jahr war es lange nicht. Was gut klingt in Zeiten, da weltweit die Gletscher abbauen wegen der Erderwärmung. Aber anscheinend ist auch dieses Schneewunder nur ein weiterer Beweis für den Klimawandel. Philipp Abrisch.
Zwei Jahreszeiten auf einen Schlag. Mitten im Sommer, weiße Hänge wie im Winter. Es hat geschneit wie seit langem nicht hier am Folgefonner Gletscher. Und so schießen sie den Hang hinunter, die Skifahrer der norwegischen Nationalmannschaft. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Das letzte Mal, dass es hier im Sommer so kalt war, das war 1990. Ich bin 92 geboren. Das ist für mich wirklich ungewöhnlich. Folgefonna liegt im Westen Norwegens, 1500 Meter hoch. Schnee im Sommer hat es hier im Hochgebirge immer schon gegeben. Nur so viel ist vollkommen ungewöhnlich. 4 Meter Schnee, erst vorletzte Woche rieselten neue Schneeflocken vom Himmel.
Es ist sehr surreal, hier mitten im Sommerurlaub Ski zu fahren. Das ist einfach cool.
Die Deutschen kommen gern nach Folgefonna, Urlauber wie Profis. Gerade war auch das deutsche Skiteam am Gletscher zum Training für die nächste Saison.
Das Training ist perfekt. Wir können uns das nicht besser vorstellen, weil normalerweise würden jetzt die Teams nach Neuseeland oder nach Chile fliegen.
Und dieses Jahr haben wir Ende Juli, beziehungsweise jetzt Anfang August und können immer noch hier oben auf dem Folgefonna bei super Schneebedingungen eben bis ganz runter Abfahrt und auch Super-Ski trainieren. Das halt zu der Jahreszeit ist schon besonders.
In manchen Sommern hatten sie 20 Grad plus. Letztes Jahr musste das Team die Trainingssaison abbrechen. Dieser Sommer aber ist so kalt wie seit Jahrzehnten nicht. -7 Grad Anfang Juli, Kälterekord. Viele Bergpässe wurden gesperrt, weil zu viel Neuschnee fiel. Die Klimaforscher machen sich Sorgen. Die natürlichen Wetterereignisse werden immer extremer. Und das hängt wohl mit dem Klimawandel zusammen. Im letzten Winter hatten wir zum Beispiel extreme Schneefälle. Im Jahr zuvor ist dagegen kaum Schnee gefallen. Mal zu warm, dann zu kalt. Auch das Wetter fährt Slalom am Folgefonna. So ironisch es klingt, der Wintereinbruch im Hochsommer könnte den Gletschern Skandinaviens eine kurze Atempause verschaffen. Denn in den vergangenen 20 Jahren hat das Hochgebirge dramatisch an Eis verloren. Mir macht es schon Sorgen. Auch wenn wir jetzt viel Schnee haben, sollten wir nicht am Klimawandel zweifeln. Ich finde, wir müssen wirklich etwas verändern. Da kommt es auch auf die kleinen Dinge an. Ein Sommer im Schnee. Dieses Jahr könnte die Skisaison nahtlos übergehen in die Wintersaison. Skifahren nonstop, auch das hatten sie hier in Norwegen schon lange nicht mehr.
Claudia Kleinert kann uns auch ein bisschen Abkühlung bringen. Wo gibt's die?
Nein, die gibt's vor allen Dingen in den höheren Lagen und an der Ostsee in den nächsten Tagen. Aber so richtig kalt, also sowas wie Schnee oder Ähnliches, das findet auch man bei uns nur ganz weit oben und selbst da kaum. Denn es wird einfach heiß in den nächsten Tagen. Und wenn man es wirklich ein bisschen kühler haben möchte, dann muss man in die Mittelgebirge oberhalb von 500 Metern. Ja, das ist jetzt nicht wirklich kühl, 32 Grad, aber oberhalb von 800 Metern kommt man zumindest schon mal unter die 30. Und im Süden, also vor allen Dingen Alpen, Berchtesgadener Land, da oberhalb von 500 Metern, 30 Grad oberhalb von 1000 Metern. Und die hat man ja da auch einmal häufiger. Da sind es dann 25 Grad und das ist dann schon recht angenehm. Weil überall sonst wird es bei uns in den nächsten Tagen, gerade am Wochenende und wahrscheinlich sogar bis über die Mitte der nächsten Woche hinweg, sehr heiß. Über 35 Grad den Rhein entlang, dann auch im südlichen Niedersachsen, fast rüber bis nach Sachsen-Anhalt, verbreitet 30 bis 35. Und nur ganz im Süden, also Richtung Alpen, auch München da drin, 25 bis 30 Grad. Am Sonntag sieht das nochmal ähnlich aus. Die Temperaturen verschieben sich dann so ein bisschen. Dann vor allem ganz im Westen über 35 Grad und sonst in weiten Teilen 30 bis 35 Grad. An der Ostsee dagegen, da morgen Temperaturen 24, 25 Grad. Mit Seewind, da ist es nochmal ganz angenehm. Und Wolken gibt's dazu auch so gut wie gar keine, denn sternklaren Himmel gibt's in der Nacht. Dazu vielleicht so ein paar Wolkenfelder über Schleswig-Holstein und im Erzgebirge. Morgen auch tagsüber höchstens nach Osten hin mal ein paar Quellwolken, sonst oft wolkenloser Himmel. Und selbst in der Nacht jetzt gibt's schon zum Teil tropische Temperaturen. Das heißt, es geht nicht unter die 20 Grad. So beispielsweise den Rhein entlang. Da noch angenehm kühl am Alpenrand mit 11 Grad oder in höher gelegenen Tälern. Morgen Nachmittag schon Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad am Rhein, 27 23 Grad München, Rostock 24 Grad. An der Nordsee ist es dagegen auch sehr warm. Das wird es auch in den nächsten Tagen bleiben. Es bleibt bei Sonne, es bleibt bei Hitze, möglicherweise einzelne Schauer und Gewitter. Die kann es dann mal so am Sonntag geben, aber auch nur im Bergland.
Claudia Kleinert, vielen Dank. Und das war der Donnerstag in den Tagesthemen. Die Abteilung Satire macht jetzt weiter hier im ersten Extra 3 mit Christian Ehring. Und morgen Abend sind wir wieder früher dran, 9:45. Bis dann.